Niemand von uns ist eine Insel, aber die Art, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, macht es Menschen schwer, außerhalb von traditionellen Kleinfamilien ein gemeinsames Leben zu gestalten. Soziologin, Autorin und Beziehungsberaterin Dr. Andrea Neverla hat sich auf die Suche nach neuen Formen des Zusammenlebens gemacht und ein Buch darüber geschrieben. Wie Familie nur besser. Herzlich willkommen im Lustprinzip-Podcast, liebe Andrea.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Was ist denn dein Safe Word für heute?
Ja, das habe ich gerade schon überlegt, was das sein könnte. Ich sag einfach mal ein Pinguin.
Ein Pinguin. Wunderschön. Dein erstes Buch heißt ja Das Ende des Romantikdiktats. Und wir haben hier im Podcast auch in einigen Folgen schon darüber gesprochen, ob man zum Beispiel Freunde lieben sollte, Folge mit Ole Liebel, oder auch Entromantisiert euch mit der Beatrice Frasel. Liebe Grüße gehen raus, hört gerne nochmal in beide Folgen rein. Was aber auch dann kam, war so eine Kritik, dass wir zu viel Hetero-Bashing in diesen Folgen betrieben hätten. Deswegen würde ich ganz gern zum Anfang nochmal mit dir grob umreißen, wenn wir über Heteronormativität reden, was bedeutet das? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Naja, das ist die Fokussierung auf heterosexuelle Beziehungen und Paare und auch Heterosexualität an sich. Also das ist sozusagen die Oberbegrifflichkeit, aber das geht dann noch viel weiter. Also Heteronormativität umfasst eben auch unsere Formen, wie wir miteinander unser Zusammenleben gestalten. Das fängt an davon, dass wir halt irgendwie selbstverständlich achten und normal finden, dass wir in heterosexuellen erstmal Liebesbeziehungen, dann Kleinfamilien sind, die auch auf eine gewisse Weise aufgebaut sind und die natürlich auch diese ganze Normalität. Heteronormativität bedeutet ja, da ist ja ein Prinzip von Normalität drin. Eine Norm bedeutet ja, das ist normal. Also alle gehen davon aus, dass es normal ist, heterosexuell zu sein, heterosexuell verpartnert zu sein, heterosexuell zu lieben und das ganze Leben heterosexuell auszugestalten. Dass es aber andere Formen gibt, wie man sich lieben, begehren, miteinander sein kann, wie man Beziehungen führen kann, wie man Familie sein kann und so weiter gibt, wird dabei außer Acht gelassen, wird oft auch nicht mal mitgedacht. Ja. Und das ist auch ein Teil von Heteronormativität zum Beispiel. Nicht zu denken, dass es Menschen da draußen gibt, die andere Formen des Begehrens, des Liebens, des Seins haben, als heterosexuell zu sein.
Okay, aber jetzt mal ganz doof gefragt, was ist denn eigentlich so schlecht an einer heteronormativen Kleinfamilie und warum bist du so unromantisch, dass du das alles abschaffen möchtest?
Ja, das wird mir ja öfters mal gesagt, ich sei unromantisch. Das sehe ich jetzt nicht so. Ich bin ja selbst auch, habe ich ja auch diversen anderen Zusammenhängen schon gesagt, selber eine romantisch liebende Person. Mhm. Mir geht's ja eher, und das war ja der Grund, warum ich das Ende des Romantikdiktats geschrieben habe und nicht das Ende der Romantik. Mhm. Weil mir wichtig ist zu sagen, das ist auch wieder eine sehr wirkmächtige Norm, sich romantisch zu verpartnern und zu binden, so als würde es gar nichts anderes geben auf dieser Welt. Und ich finde, das bringt uns oft in Situationen, wo wir vielleicht andere Sachen übersehen, die eben auch Vergemeinschaftung sein können, die ein Miteinander gestalten, wie wir ein Miteinander gestalten könnten. Wir übersehen dabei auch, dass es okay ist, nicht romantisch zu lieben. Und ich glaube, Menschen, also das fand ich total beeindruckend, wie viele Menschen sich bei mir gemeldet haben und sich bedankt haben bei mir, dass ich ihnen ein bisschen den Druck genommen habe, so haben sie das beschrieben, dass sie nicht romantisch sich gebunden haben in ihrem Leben. Oder dass sie sich darin immer irgendwie komisch gefunden haben, dass sie irgendwas in ihnen selbst übergangen haben. Weil es gibt nun mal auch aromantische Menschen, genauso wie es auch sexuelle Menschen gibt irgendwie. Und das ist das eine. Also ich habe nichts gegen die Romantik. Ich will die nicht abschaffen. Mir geht es eher darum, dass die nicht, sie vom hohen Sockel runterzuschubsen. Dass sie nicht sozusagen die Alleinherrschaft hat, um zu sagen, nur das ist das richtige und gute Leben und alles andere ist irgendwie falsch. Weil genau das ist ja das, was Menschen erleben, die das nicht, sich nicht so binden. Mhm. Erleben im Sinne von, sie werden gesellschaftlich oft in Situationen sanktioniert oder korrigiert oder es wird eine Bemerkung gemacht. Wie, das ist ja komisch. Also das könnte ich ja nicht, ne? Mhm. Das könnte ich ja nicht. Das ist ja viel zu schwierig, ja? Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist das Problem und da geht's auch ein Stück weit Heteronormativität das Gleiche, ne, sozusagen. Also wenn ich jetzt von Romantiknorm oder Heteronormativität spreche, beides sind, das, ich sehe das quasi aus einer gesellschaftlichen Perspektive als der Druck, sich auf diese Weise entweder so zu begehren oder so zu lieben oder sich so zu binden, nämlich romantisch, der ist immens. Mhm. Und wer davon abweicht, wird irgendwie ja entweder korrigiert, bestraft, ausgeschlossen, marginalisiert, an den Rand gedrängt und so weiter. Und diese Menschen sind aber auch Teil unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir würden wirklich viel gewinnen, wenn wir da mal ein bisschen genauer hingucken würden, weil wir wissen eigentlich alle, dass unsere ja romantischen Liebesbeziehungen nun mal ja auch nicht so richtig funktionieren. Also da müssen wir statistisch gar nicht so weit ausholen. Das ist vielfach belegt. Die sind nicht mehr von Dauer. Eine Ehe hält im Schnitt nicht mal mehr 15 Jahre und so weiter. Also ich könnte jetzt 1000 Zahlen nennen. Aber das brauche ich eigentlich gar nicht, weil wir wissen es eigentlich alle selber, weil wir es in der Regel auch selber erlebt haben schon,
ja,
dass unsere romantischen Beziehungen irgendwie enden.
Mhm.
Und genau, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich in der Konsequenz? Heißt das dann immer wieder von vorne anfangen, immer wieder sozusagen, also seriell zu lieben, seriell romantisch zu sein, nächste Beziehung, nächster Aufbau des Lebens, nächste Zentrierung auf eine Person, nächste Kleinfamilie vielleicht sogar, dann ist das nach 10, 15 Jahren vorbei, dann sind da zwar noch Kinder, aber dann wird vielleicht schon irgendwie die Patchwork-Familie gegründet und es gibt einen neuen Abschnitt und so weiter und so fort. Und es ist jedes Mal wieder so ein krasser, also ein Bruch. Das Ende von einer Beziehung ist halt wirklich dann erstmal in der Regel Scherbenhaufen,
genau,
vor dem wir dann stehen,
ja,
den wir wieder irgendwie zusammensetzen müssen. Und deswegen mag ich irgendwie auch tatsächlich das Cover von meinem neuen Buch so gerne. Ich sehe darin Scherben.
Mhm.
Ich habe noch nicht nur eine richtige Ahnung, auch als Expertin nicht, wie kann das safe funktionieren, das wieder alles gut zusammenzusetzen, damit es ein wunderschönes Mosaik gibt am Ende. Aber ich glaube, wir sollten mal anfangen zu spielen, diese einzelnen Scherben irgendwie neu zusammenzusetzen und zu gucken, gibt es auch noch andere Möglichkeiten als das, was mir jedes Mal kaputt gegangen ist. Vielleicht irgendwie mache ich diesmal irgendwie ein anderes Bild und nicht immer das Gleiche.
Ja, und ich glaube, genau darum geht es auch in deinem neuen Buch und auch, also wenn wir hier die heteronormative Kernfamilie anprangern, dann sagen wir nicht mehr, dass es keine heteronormativen Kleinfamilien mehr geben soll. Es ist nur einfach auch ein bisschen eine Horizonterweiterung vielleicht und sich auch selber zu überlegen, okay, ist es wirklich für mich die einzig wirklich wichtige Beziehung, in die ich alles reingeben sollte oder habe ich vielleicht auch was davon, die ein bisschen zu dezentralisieren, zu sagen, okay, was ist sonst noch wichtig, wen brauche ich sonst noch, weil ich finde diesen Satz so toll, so everybody wants the village, but nobody wants to be the village, oder? Also es heißt immer, wir brauchen ein Dorf, aber wo ist das Dorf?
Ja,
ja.
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dieser Frage von, ob das Bashing ist jetzt von Kleinfamilien oder heterosexuellen Paaren. Ich glaube, dass eigentlich ein Gewinn sein könnte für alle, die heterosexuell verpartnert sind und auch für Kleinfamilien, wobei das nochmal schwerer ist, weil da ist nun mal auch ein kleines Kind, um das man sich kümmern muss. Da sind dann nicht mehr so viel Kapazitäten, aber gerade für die Paarbeziehung, glaube ich, ist das wirklich gewinnbringend und auch förderlich für die Partnerschaft, mehr auch eigene Dinge zu tun.
Ja.
Also mehr ich zu sein und nicht nur wir, weil wir sind leben in einer Zeit, in der wir nun mal auch Individuen sein wollen. Also wir sind so in so einer individualisierten Zeit, die gab es vorher noch nie in der Geschichte. Und wir müssen damit irgendwie auch umgehen in unseren Partnerschaften. Und die Romantik will, dass wir verschmelzen.
Ja.
Die will, dass wir eins werden. Das ist unsere Traumvorstellung irgendwie, diese Verschmelzung zu haben. Dieses Wir. Aber wir wollen auch ich sein, jeweils. Und das fällt vielen Paaren dann auch schwer. Auf einmal will die eine Person das machen, die andere Person das machen. Und dann wird da sofort gezweifelt. Und ich glaube, wenn man sozusagen mehr Menschen da reinholt, was nicht unbedingt an der Wichtigkeit und Relevanz der einen Beziehungsperson irgendwas ändern muss, sondern es ist wie eine Art Umverteilung, ja. Ich muss nicht alle meine Bedürfnisse und Wünsche auf diese eine Person projizieren. Ich kann das auch mit anderen Menschen machen. Das kann ich vielleicht sogar meine Beziehungsperson entlasten, weil die sich denkt, ach, Endlich macht die ihren Kletterscheiß mit irgendjemand anders. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ne? Ich habe mich ja immer genötigt gefühlt. Jetzt kann ich irgendwie in Ruhe auf der Couch liegen und mein Buch lesen.
Ja, und trotzdem gilt ja die Kleinfamilie so ein bisschen, also gerade in unseren multiplen Krisen und so unsteten Zeiten, so als der Rückzugsort und so als dieser sichere Hafen. Und du sagst ja auch, das ist eine gefährliche Illusion. Warum denn?
Ja, weil es einfach nicht stimmt. Es einfach nicht stimmt. Und da brauche ich, ja, das ist nicht eine These von mir, sondern das ist tausendfach in diversen Studien und belegt, dass das eben etwas ist, mit dem wir heute dealen müssen. Dass wir toxische Beziehungen haben, dass wir Gewalt vielfach in Beziehungen haben. Alleine die Corona-Pandemie, wo dieser Rückzug in den angeblich sicheren Hafen ja sehr vollzogen werden musste, ist die Statistik, also es sind die Zahlen der häuslichen Gewalt massiv angestiegen. Ja. Also so sicher und schön und vertraut und beruhigend und auffangend ist dieser Hafen halt einfach nicht. Und das ist, glaube ich, was wir uns wünschen, weil es ist ein Bedürfnis von Menschen, genau das zu haben. Irgendwo ein Ort, an dem ich sein kann, wo ich sicher mich fühle, wo ich mich geborgen fühle, wo ich Familie sein kann. Oder Mitmenschen sein kann, sagen wir so. Das brauchen wir schon von unseren Grundbedürfnissen. Ne? Das ist, glaube ich, sehr intrinsisch in uns drin, dass wir das als Menschen, wir brauchen andere Menschen irgendwie so. Nur die Frage ist, ob das diese Form der Kleinfamilie, wie sie heute ihre Ausformung hat, ob sie das sein kann oder ob sie das alleine sein kann.
Ja, hast du ein neues Buch geschrieben, wo es um noch viele weitere Möglichkeiten der Gemeinschaft geht. Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe beim Lesen ganz oft das Gefühl gehabt, die Quintessenz von allem ist, ja, man muss mehr besprechen, könnte anstrengend werden, lohnt sich aber.
Mhm.
Das ist so meine Quintessenz. Sag mal, was gibt's denn noch für Formen des Zusammenlebens außerhalb von Mutti, Vati, Kind?
Ja. Also natürlich gibt's, ich habe ja mein Buch so ein bisschen aufgeteilt in so vier Abschnitte, also die ich als wesentlich fürs Leben irgendwie eingeordnet habe. Das ist einander lieben, das ist zusammen wohnen, Geld teilen und füreinander sorgen. So, und ich habe dafür ja ein paar Menschen interviewt und habe mir deren Geschichten einfach angehört. Und die habe ich dann niedergeschrieben. Und ich fand es sehr eindrücklich, weil es geht, also ich nehme sehr viel wahr im aktuellen Diskurs, dass Freundschaften vor allen Dingen fokussiert werden als die Alternative zu romantischen oder heterosexuellen Kleinfamilien und romantischen Beziehungen. Ich würde sagen, ja, da gehe ich auch irgendwie ein Stück weit mit, aber sie sind nicht die einzige Form der Möglichkeiten. Das muss man halt auch sagen. Also wenn ich zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft wohne mit anderen Menschen, muss ich nicht zwangsläufig mit jeder Person, mit der ich zusammen wohne, befreundet sein, um trotzdem ein gutes Zusammenleben zu haben. Oder ich muss auch nicht mit jedem Menschen eng sein, mit dem ich mein Geld teile. Dabei Fürsorglichkeit oder Sorge um, ich habe zwei verschiedene Bereiche da ein bisschen genauer angeguckt, um Kinder sorgen und um ältere Personen sorgen. Und klar, das ist nochmal andere Konstellation, wenn es dann irgendwie auch intimer oder so wird, mit Sorgeverantwortlichkeiten und so weiter, aber trotzdem verantwortlich, verbindlich auf Dauer ein Zusammenleben zu gestalten. Und das ist ja der Kern, der mir wichtig ist zu sagen. Das macht für mich Familie aus.
Mhm.
Verbindlich auf Dauer füreinander da zu sein und Zuwendung sich zu schenken und Liebe. Also Liebe kann ja verschiedene Formen annehmen, die muss ja nicht romantisch sein. Aber so diese Aspekte sozusagen zu beinhalten. Und das muss nicht, also ich würde sogar so weit zu gehen, zu sagen, es muss nicht mal, viele sagen, es muss halt im Mehrgenerationenverbund sein. Ich habe mich da mehr von auch von queeren Geschichten inspirieren lassen, die ja zeigen, dass es nicht sein muss. Genau. Wir kennen ja alle die Serie oder viele kennen die Serie, Netflix-Serie Pose, und wo ja zum Beispiel auch irgendwie die Hausmütter gibt, die sich um die anderen kümmern, die Jüngeren in der Regel, und da auch ganz klassische Mutteraufgaben oder Mother, die Housemother Aufgaben übernehmen, so sich verantwortlich fühlen eben. Und das ist ein Teil, den es in queeren Kontexten gibt, aber es gibt eben auch nicht unbedingt mehrgenerationale Verbünde, die trotzdem familienähnlich sind, weil sie eben verbindlich auf Dauer füreinander sorgen wollen, Zuwendung sich schenken und das eben gestalten, dieses Miteinander. Und das ist mir, glaube ich, wichtig, dass das etwas ist, was wir gesellschaftlich machen können. Das ist, ja, wie du sagst, anstrengend, ja, weil wir eben nicht auf Skripte zurückgreifen können, ne? Weil wir nicht sagen können, ah, ich laufe jetzt einfach diese Bahn lang, die mir vom Kind auf erzählt wird, dass die mich zum Glück bringen wird, ganz automatisch, ich muss dafür gar nichts tun, ich muss dem einfach nur folgen und dann ist ganz alles easy peasy und wir merken aber auf dem Weg, es stimmt ja gar nicht und auch Beziehungen sind ein Arsch voll Arbeit. Ja. Sind sau anstrengend, sind Kraftakte, sind führen zu Verletzungen, massiven Verletzungen. Es gibt ja auch Leute, TheoretikerInnen, die sagen oder TherapeutInnen, die sagen, die schlimmsten Bindungserfahrungen machen wir nicht unbedingt nur in unserer Kindheit, sondern eben auch im Erwachsenenleben und die prägen uns irgendwie massiv. So, ja. Was dann sozusagen in der nächsten, welchen Bindungsstil wir in der nächsten Beziehung vielleicht irgendwie führen oder wie wir uns da zeigen. So, ne? Und das ist halt, ja, es würde all diesen Beziehungen gut tun, das sagen ja auch alle Therapeutinnen und Beziehungsberaterinnen und so weiter, wenn da mal mehr Arbeit reingesteckt werden würde, wenn ja. Da mal mehr gesprochen würde, wenn da mal mehr reflektiert würde und überlegt würde, ist das eigentlich gut, was wir hier miteinander machen? Tut es uns allen gut? Oder sollten wir vielleicht irgendwas anders machen? Und ich glaube, in so Kontexten, die sich jenseits von so einer Laufbahn, also so einer vorgeschriebenen Bahn, wie der romantischen Liebesbeziehung in Kleinfamilie passiert, und ich nicht weiß, in welche Richtung ich mich bewegen soll, was gut ist, muss ich ja automatisch viel mehr kommunizieren mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, mit denen ich was machen will, weil ich nicht selbst auf Selbstverständlichkeiten zurückgreifen kann. Was ich sagen würde, aber das sage ich auch in dem Buch, dass das Potenzial ist, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach reflektierter was anders machen können. Weil wir wollen den Kram ja eigentlich nicht reproduzieren, der uns verletzt, der uns wehtut, der blöd ist, der Ungleichheiten reproduziert, der Ungerechtigkeiten reproduziert, der patriarchale Scheiße reproduziert. Darf ich das überhaupt im Podcast sagen?
In meinem Podcast wirklich alles sagen, was du sagen möchtest. Und das ist ja auch wieder was man sich dann auch in einer heteronormativen Beziehung vielleicht mitnehmen kann.
Auf jeden Fall.
Also das ist so ich finde immer so, man hat so dieses, okay, und dann heiratet man und dann macht man das und dann kommen die Kinder und dann passiert das und dann das zweite Kind und die Hypothek. Aber es gibt ja so viele Stellen, wo man einfach so überlegen kann, okay, wait a minute, ist das das, worauf wir beide eigentlich gerade Bock haben? So, und ich finde, das ist irgendwie so eine Stärke von deinem Buch, dass das immer wieder auch daran erinnert, ja, das tut jeder Beziehung gut, wenn man diese Dinge einfach mal bespricht. Mhm. Und zwar egal, ob konventionell oder unkonventionelle Beziehung. Mhm. Du bist ja auch Beziehungsberaterin. Mhm. Und ich finde das total spannend, eben genau diese Frage, wie gehe ich das jetzt konkret an? Ich habe irgendwie 3 Freundinnen und will mit denen, vielleicht reden wir über das Geldbeispiel nochmal in Ruhe, weil ich finde, das ist ein sehr spezielles, gesondertes Thema. Aber ganz egal, wie kann ich in Freundinnenschaften sagen, hey, du bist mir wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mich schon schwer tun zu sagen, das ist jetzt meine beste Freundin. So, also das erlebe ich bei vielen Leuten so, Ü35, dass sie das gar nicht mehr so ein Gefühl haben für, das ist meine engste Freundin und die sind auch wichtig oder sowas. Aber so eine Art des Zusammenlebens und des Füreinander-Sorgens setzt ja ein bisschen voraus, dass man diese Verhältnisse einmal geklärt hat. Also wie kann ich gut in Beziehungsgespräch mit einer Freundin, einem Freund gehen?
Das ist tatsächlich oftmals, also das, was mir Menschen zumindest zurückspielen, gar nicht am Ende so schwer. Ich muss es einfach endlich mal ansprechen. Ne? Also ich meine, ich rate allen meinen Klientinnen, sich eine gute Situation auszusagen. Zum Beispiel der Person schon vorher zu signalisieren, ich hätte Lust, mit dir über bestimmte Themen irgendwie mal zu sprechen. Hast du mal ausführlich Zeit? Ja, also hast du nicht, also manchmal, ne, unsere Alltage sind alle so vollgestopft und man trifft sich mal schnell hier und da und dann ist irgendwie gar nicht Zeit. Man kann sich auch mal überlegen, gemeinsam ein Wochenende irgendwo zu verbringen und zu sagen, ey, ich habe voll Bock irgendwie, wenn du dazu auch Lust hast, weil ich über uns reden möchte. So wie in Partnerschaften.
Ja.
wo wir das ja auch manchmal machen oder wir das ja auch als Therapeutin oder Beraterin empfehlen. Macht das mal, das tut eurer Beziehung gut. Nichts anderes erzähle ich Menschen, die in ihre Freundschaftsbeziehung vielleicht intensivieren wollen, die sie vielleicht verbindlicher machen wollen. Es fällt halt super vielen Menschen schwer, diesen Schritt zu gehen, weil sie annehmen, das liegt halt an einer gesellschaftlichen Vorstellung, was Freundschaft sein soll und nicht. Wo ja das, die romantische Beziehung sagt, sie ist alles.
Ja.
Der Rest, der vielleicht zwischendrin mal Freizeit oder ein bisschen Freude oder ein bisschen Abkotzen über die Liebesbeziehungsperson oder ein bisschen tanzen gehen, das ist vielleicht noch okay mit Freundinnen, aber über emotional schwere Themen, da wird es schon manchmal schwierig. Also ich vernehme in letzter Zeit immer mehr, dass Menschen davon berichten, dass genau dann in dem Moment, wo es ihnen eigentlich Freundinnen gebraucht hätten, die nicht da waren, weil es ihnen zu viel emotionaler Ballast in Anführungszeichen war. Wissenschaftlich wissen wir darüber viel zu wenig, weil es leider auch da heteronormativ wird diese Form von und Romantikdiktat wird diese Form von Beziehung zu wenig erforscht, weil die meisten interessiert eben, ist ja auch die häufigste Form, verpartnert zu sein, in einer romantischen Liebesbeziehung zu sein und nicht freundschaftszentriert zu leben. Aber das wäre schon auch gut, gesellschaftlich mehr darüber zu wissen, wie das eigentlich ist. Also wie gehen Freundinnen mit Konflikten um? Um auch einfach da mehr vielleicht dann auch einlenken zu können. Irgendwie zu sagen, okay, das kommt in allen guten Freundschaften vor, dass man sich auch mal ordentlich verkracht.
Ja.
Ist doch die Frage, wie kriegen wir das wieder hin? Also wollen wir das auch? Also in Liebesbeziehungen würde man nie auf die Idee kommen, einfach bei einer Person sich ein halbes Jahr nicht zu melden, weil man gerade einen Konflikt hatte und einen Streit. Was wäre das denn? Das wäre ja das Ende dieser Liebesbeziehung. Und in Freundschaften oder in Freundschaften ist es halt, ist es gang und gäbe. Und das ist halt auch eine Frage, wie gucken wir da eigentlich drauf? Gesellschaftlich, aber auch persönlich. Und ich kann nicht das gesellschaftlich auf einmal verändern, aber ich kann meine persönliche Perspektive verändern. Ich kann sagen, ich will das. Ich treffe die Entscheidung, verbindlicher sein zu wollen, als ersten Schritt. Der zweite Schritt ist, andere Menschen, mit denen ich das gerne machen will. Und es muss ja nicht Bestie sein. Also ich glaube sogar, dass nur mit einer Person auch wieder das nicht die richtige Antwort ist. Weil dann ist das Leben wieder nur auf eine Person fokussiert. Und was ist, wenn die geht? Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Es sollte in unserer Gesellschaft die Möglichkeit sein, aus Beziehungen sich auch lösen zu dürfen, die einem vielleicht persönlich nicht mehr gut tun. Und das ist ja auch ein Kernargument meines Buchs. Je größer, also natürlich, die kann nicht riesig groß sein, aber wenn ich jetzt wenn ich 3, 4 Leute, 5 Leute habe, mit denen ich zum Beispiel zusammenwohne, wenn eine Person auszieht, ist es halt nicht das Ende dieser Gemeinschaft, sondern die können entscheiden, ach, dann haben wir jetzt ein Wohnzimmer, dann haben wir mehr Platz für uns und mehr Zeit, mehr Möglichkeiten, unsere Gemeinschaft zu gestalten oder suchen eine neue Person. Ne? So. Und das ist halt bei romantischen Beziehungen nicht und auch bei Bestie-Beziehungen, Freundschafts-Bestie-Beziehungen nicht. Dann ist das halt vorbei,
wenn
die Beziehung sich löst. Genau, und das der dritte Punkt wäre, dass dann tatsächlich eine Person zu fragen, also ne, die für sich zu entscheiden, ich will verbindlicher sein, die Person anzusprechen und irgendwie auch damit umgehen zu können, dass vielleicht jemand das sagt, nee, das ist mir zu viel. Das kann halt immer eine Option sein, aber das ist nicht unbedingt das Ende allen, also all dieser Verbindlichkeit auch, kannst ja auch dann mit der Person anfangen zu sprechen und sagen, ja, kannst du dir was anderes vorstellen? Im Ball zurückspielen. Und so sagen, ja, wir haben doch irgendwie hier schon seit, keine Ahnung, so voll lange eine Freundschaftsbeziehung. Was bedeutet das eigentlich für dich? Ne? Also, was ist das für dich für eine Beziehung? Und dann, wenn die Person sagt, ja, ich will nur Spaß, dann musst du für dich selber entscheiden. Okay. Ist es etwas, auf was ich bauen möchte? Oder ist es okay, mit dieser Person halt einfach ab und zu mal Spaß zu haben? Und dann fokussiere ich mich halt auf andere, mit denen ich vielleicht was aufbauen kann.
Ja. Erlebst du das, dass Freundschaften wieder unverbindlicher werden? Also, weil du hast das vorhin gesagt, so man hat niemanden, auf den man sich irgendwie verlassen kann, wenn es einem schlecht geht und so. Also, Ich habe schon das Gefühl, wir sind in so einer Ära von, da muss ich jetzt aber auf meine Grenzen und Bedürfnisse achten und deswegen melde ich mich jetzt hier nicht. Also ich erlebe es auch wirklich, dass in Freundschaften zu mehr Ghosting kommt und dann redet man ein halbes Jahr nicht miteinander, weil der andere hat was gepostet in der Story, was ich blöd finde oder solche Geschichten. Also ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen so einen Corona-Bruch fast gab mit, okay, das brauche ich mir jetzt nicht reinziehen. So. Kennst du das auch?
Also ich kenne es persönlich auch. Und ich, wie gesagt, ich beobachte sowas auch. Also ich glaube nicht, dass die Erklärung die Unverbindlichkeit ist, sondern das ist die Unverbindlichkeit ist das Ergebnis einer zunehmenden Individualisierung, wo jeder nur noch das eigene sozusagen in den Fokus stellt. Das Einzige, wo wir das nicht machen, sind unsere Liebesbeziehungen. Aber da wird es ja dann irgendwann auch zum Problem. Also ja. weil wie ich das ja vorhin sagte, wenn sozusagen nur wir es, irgendwann will man da ausbrechen und wieder sein eigenes haben. Im Sinne von, ich brauche irgendwie Luft zum Atmen, ich brauche meinen Raum für meine Dinge. Du engst mich zu sehr ein. Du willst irgendwie nur, dass wir alles zusammen machen, aber ich will auch mal was alleine. Ne? Diese Sachen kennen wir ja auch alle aus Beziehungen. Und das ist ein Ergebnis. Naja, wie stellen wir uns, also das wird jetzt kurz ein bisschen philosophisch, aber die Frage ist ja, wie sehen wir uns in diesen breiten Graden der Welt eigentlich als Mensch? Wir betrachten uns als autonomes Subjekt, unabhängig von anderen. Wir sind so freischwebende Planeten, wir können halt alle unser Ding machen. Wir brauchen einander eigentlich gar nicht. Nur dann, wenn es mir gut tut. Also ich finde auch diesen ganzen Diskurs über Freundschaft führt zu besserer Gesundheit und es tut ja dir gut. All das, was wir gegenwärtig auch, also vieles, was wir gegenwärtig zu Freundschaften zu hören bekommen, spricht immer das Individuum an. Für dich ist es besser. Du wirst dann im Alter nicht einsamer sein, du wirst dies nicht, du bist gesünder, es ist einfach gut, wenn du. Und das ist mir eine zu individualisierte Perspektive. Da geht es gar nicht mehr. Und gerade aus einer feministischen Perspektive würde ich sagen, dem müssen wir was entgegenhalten. Nämlich das Menschsein bedeutet, wir sind miteinander verbunden.
Ja.
Wir gehören irgendwie zueinander. Natürlich nicht, ich will auch nicht zu jedem gehören auf dieser Welt. Ja. Wobei Sabine Haag, das ist zwangsläufig halt auch unser Schicksal, damit müssen wir umgehen. Aber ich will schon auch, dass ich glaube, wenn wir so eine Vorstellung hätten von wir gehören zueinander und wir und unser Miteinander zu gestalten, aktiv zu gestalten, ist Teil unseres Menschseins.
Ja.
Da gehört ja dann Sorge und Verantwortung und so weiter dazu, auch in Freundschaften. Dann würde es uns, glaube ich, allen irgendwie besser gehen, weil diese Individualisierung führt zu einer Vereinsamung. Und ich meine, da gehen die Zahlen halt auch nach oben. Also es ist in uns drin, wir sind menschliche Wesen schon immer in Gruppen gewesen. Mhm. Wir brauchen Gruppen, wir brauchen andere Menschen, um Mensch zu sein. Ganz einfach. Und das kann so nicht gut gehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, also gerade die, also natürlich gibt es da keine wissenschaftlichen Studien, die eindeutig sagen, ja, zu viel Social Media führt zu Einsamkeit, führt zu dies, ne? Also so kausal ist das ja alles nicht. Es gibt irgendwie Vermutungen, dass das alles zusammenhängt. Und aber so richtig wissen wir es nicht. Aber meine Vermutung wäre auch, dass sozusagen, also gerade aktuell sind ja super viele junge Menschen von Einsamkeit betroffen, obwohl die in einer super vernetzten Welt sind, irgendwie ständig auf Social Media miteinander verbunden und am Kommunizieren, aber sie merken nicht anscheinend, also sie fühlen sich trotzdem allein und verlassen. Und ich glaube, ja, das ist natürlich auch ein Faktor, der wieder den Bogen schließend zur Corona-Pandemie zurückgeht. Ne? Wir haben noch gar keine Ahnung, was das für Auswirkungen eigentlich hat. Also es ist wissenschaftlich einfach, das ist in dieser kurzen Zeitspanne noch gar nicht klar. Ne? Aber ich glaube, das hat massiv was umgewälzt. Und ja, ich glaube, da müssen wir uns alle an die eigene Nase greifen. Also ich kann nicht nur Fun haben mit Freunden. Ich muss halt auch mal, ja, es ist auch mal scheiße. Es ist auch mal Konflikt. So, das haben wir doch in Liebesbeziehungen, halten wir es irgendwie auch aus und sind interessiert an Konfliktlösung.
Annoyance is the price for community. So, also erst wenn wir uns auch nerven lassen, dann kann man ja ein Teil von der Gemeinschaft sein. Ja. Was würdest du sagen, wie könnten wir irgendwie dieses Gespräch mit FreundInnen gut führen? Also so eine ohne dass es sich jetzt so wie so ein Antrag gleich anfühlt? Und also, was sind überhaupt Sachen, die wir vielleicht mit unseren Freundinnen besser teilen können? Also gehen wir mal wirklich so von, ja, weiß ich nicht, eine Wahlfamilie, Wahlverwandtschaft aus. Also was, ich glaube, was dein Buch auch so toll macht, ist, dass es so erstmal diese Möglichkeiten eröffnet. So stimmt, wir, klar, von der WG hat irgendwie jeder schon mal gehört oder vielleicht auch im Studium oder in den 20ern in einer gelebt. Aber was gibt's denn noch für Formen, die wir vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wie Menschen besser in der Gemeinschaft sein können?
Zwei Fragen.
Das waren zwei Fragen.
Soll ich jetzt, ich überlege,
such dir aus.
Such mir aus. Also ich vielleicht erstmal das Gespräch führen. Also ich finde da ganz hilfreich, sich bei den Tools zu bedienen, die es dazu schon gibt. Und zwar gibt's von so Beziehungsanarchistinnen, ne? Die ja sowieso auch eine Perspektive auf Beziehungen haben. Es gibt nicht sozusagen, es gibt keine Hierarchie. Liebesbeziehungen stehen nicht über Freundschaften. Das heißt, wir müssen irgendwie alles miteinander irgendwie besprechen und irgendwie unsere jeweilige Beziehung aktiv gestalten und auch besprechen, was das bedeutet. Ich finde diese Idee sehr charmant, weil sie einfach eine sehr viel reflektiertere und auch bewusstere Auseinandersetzung mit dem, was machen wir hier eigentlich zusammen, nach sich zieht. Und da gibt's ja zum Beispiel das Smorgasbord von den Beziehungsanarchistinnen entworfen. Das kann man sich ausdrucken, das findet man im Internet. Mhm. Da kann man sagen, ey, hättest du Bock? Wollen wir da mal zusammen drauf gucken? Gibt's hier irgendwelche? Da sind lauter so Lebensbereiche aufgemalt und gesammelt sozusagen. Und dann kannst du ja wie so ein bisschen, das ist ja die Idee, Smorgasbord ist so ein skandinavisches, ich glaube, ein schwedisches Essensmenü eigentlich. Wie so ein Menü zu sagen, ja, okay, das ist ein Thema, das fände ich irgendwie spannend mit dir zu besprechen. Und das ist ein Thema, das fände ich spannend, das ist ein Thema, das will ich auf keinen Fall mit dir besprechen, weil das ist ein Thema, das habe ich mit einer anderen Person schon verhandelt. Ne? Ist ja auch okay. Mhm. Ich muss ja, das ist ja das Gute, gar nicht alle Lebensbereiche mit allen teilen. Ich kann sagen, zum Beispiel, ich bin in einer romantischen Liebesbeziehung, aber will mit dieser Person kein Kind haben. Aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht die andere Person das nicht möchte. Ich aber einen starken Kinderwunsch habe. Es muss nicht das Ende dieser romantischen Liebesbeziehung sein. Ich kann auch mal anders denken und sagen, okay, ich habe hier eine gute Freundin, die hat auch einen Kinderwunsch. Wir lassen uns einen Samenspender irgendwie und organisieren uns das auf diese Weise und werden zusammen Mütter für dieses Kind. Mhm. Und ich bin weiter in meiner romantischen Liebesbeziehungen mit einer Person, mit einem Mann in dem Fall, der halt irgendwie keine Kinder haben will. Das muss ich alles nicht ausschließen. Das ist manchmal ein bisschen, also ich glaube, es könnte herausfordernd werden für das romantische Paar, keine Frage. So, da muss dann viel reflektiert und besprochen werden. Da kann man vieles im Vorfeld, manches wird man nicht wissen, da muss man halt im Prozess sozusagen, on the run immer wieder gucken, passt es hier gerade oder nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel schon ein Modell, was man noch machen könnte. Ich habe ja in dem Buch auch von bestimmten, also Co-Parenting ist ja ein großes Thema, da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt aber auch Menschen, die entscheiden, Solo-Elternschaft, das habe ich jetzt in dem Buch gar nicht erwähnt, aber ich hatte auch ein Interview mit einer Person, die eine Solo-Mutterschaft durchgezogen hat, kann man sagen. Aber das ist ganz interessant, weil der Begriff lenkt ein bisschen ab, weil die ist gar nicht allein. Ne? Also die ist zwar offiziell alleinerziehende Mutter, aber sie ist halt irgendwie in einen Kontext eingebunden, wo mehr Menschen sich irgendwie also sie wohnt auch in der WG und das ist halt irgendwie sozusagen eine andere Form von Miteinander sein und irgendwie um dieses Kind sorgen, was das Wort Solomutterschaft erstmal gar nicht hergibt, weil dann denkt man, ja, die macht das ganz allein und das ist, glaube ich, ganz alleine gar nicht zu bewältigen. Ne? So, es ist auch zu zweit schon fast gar nicht zu bewältigen, ein Kind zu erzielen. Ne? Wissen wir ja alle, diesen Begriff für ein Kind zu erzielen, brauchst du halt ein ganzes Dorf eigentlich.
Ja, ja, ja.
Und es würde auch vielen Menschen mehr Freiheiten und Freiräume bieten. Ich habe zum Beispiel auch jemand interviewt, die Familie aus Freundinnen, die haben irgendwie auch ein Kind zusammen und sind auch in einer Co-Parenting-Situation, wo zwei eben die biologischen Eltern sind und eine Person ist die soziale Mutter. Und das war ganz schön zu hören, wie die beschrieben hat, die Person, die ich interviewt habe, also die soziale Mutter habe ich interviewt, wie sie das aber miteinander machen und wie sie aber auch davon ja Freiräume haben, dadurch, dass sie halt mehr als zwei Personen sind, die sich um das Kind kümmern. Je mehr auf je mehr Schultern das verteilt ist, die Sorgeverantwortung für so einen Mensch, der sehr abhängig ist von dir, desto mehr Freiräume hast du auch als jeweils Erwachsener. Und das ist irgendwie schön, auch wenn sie sagte, ja, das hatte unsere Freundschaft schon auch verändert, aber jetzt irgendwie auf eine andere, also das war auch interessant, weil sie hat dafür gar keinen Namen gefunden. Mhm. Also so, das ist ja auch was ganz viele Leute irgendwie schwerfällt. Also Begrifflichkeiten, weil wir die irgendwie nicht haben, weil da auch wieder Heteronormativität und Romantiknormen irgendwie sozusagen und andere Normen wirken, die uns gar nicht diese Möglichkeiten an die Hand geben. Freundschaft ist zum Beispiel ein Begriff, der ja gar nicht so stark besetzt ist, historisch. Ja. Der lässt uns eigentlich, also wir hören Freundschaft und wir können uns da sehr viel drunter vorstellen, wie wir das ausgestalten. Das ist das Gute daran, ne? Also wir haben sozusagen da gibt's keine aufgeladene historische Norm, die sagt, genau so ist eine Freundschaft zu führen. Das gibt uns ganz viel Gestaltungsspielraum. Den kann man schon nutzen, wenn man das möchte.
Es gibt dann auch diesen Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auf.
Ja.
Und du sagst, glaube ich, in deinem Buch oder du zeigst auch ein bisschen auf, das muss gar nicht so sein. Erklär mal, wie das geht mit dem Geld. Klassisch wäre ja, Mann und Frau, wir reiten heute echt richtig drauf rum auf diesem Hetero-Ding. Mann und Frau heiraten, einer verdient mehr, statistisch gesehen meistens eher. Und dann hat man Ehegattensplitting. Und teilt dann so sein Geld. Und so ist es irgendwie, also auch bei mir löst der Gedanke da schon krasses Unwohlsein aus, muss ich sagen, dass ich meine ganze Kohle oder meine wenige Kohle jetzt mit einer anderen Person so teile. Mhm. Aber wie mache ich das in der Freundschaft? Ich sag mal, ich habe 3 Freundinnen, alle verdienen mehr oder weniger viel Geld. Und dann schmeißen wir alles in einen Topf. Und wie regelt man das? Gibt's da irgendwie Ideen?
Genau, ich würde gar nicht sagen, man muss alles in einen Topf schmeißen. Ne? Also was ich versuche anzuregen ist, dass es auch eine Möglichkeit ist, jenseits von heterosexuellen Paarbeziehungen und Kleinfamilie für Zukunft zu bauen. Und da gehört nun mal Geld dazu. Also oder Alltag zu gestalten. Das ist ja auch ein wesentliches Argument. Alltagsgestaltung jenseits von Kleinfamilien und heterosexuellen oder romantischen Paarbeziehungen zu gestalten, gilt ja nicht nur für die Heterosexuellen, muss man dazu sagen. Auch homosexuelle Paare sind sehr fokussiert aufeinander im Alltag. Ne?
Also ja.
Die trifft die Romantiknorm auch volle Kanne. So. Denen fällt es auch schwer, sozusagen das ein Stück weit außerhalb der Paarbeziehung zu gestalten. Also was ich aufmachen wollte, ist zu sagen, für mich gehört zum Alltag eben auch Geld.
Mhm.
Ich kann entscheiden, weil es für mich schwer ist, zum Beispiel mir die Vorstellung überhaupt, wenn du sagst, für dich ist schwer, sie überhaupt Geld mit jemand anders zu teilen, selbst mit einem Liebespartner, würde ich sagen, mach's lieber nicht.
Ja.
Es gibt ja andere Möglichkeiten, verbindlich miteinander zu sein. Dann ist es vielleicht, keine Ahnung, eine Vorsorgevollmacht mit einer Freundin auszufüllen, zu sagen, wir kennen uns schon so lange, ich kenne dich irgendwie 3-mal so lange wie mein aktuellen Liebespartner und dir vertraue ich einfach. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin jetzt in einem gewissen Alter, es kann immer was passieren. Keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellen kannst, das geht jetzt an alle HörerInnen da draußen, irgendwie Geld auch ein Thema, dass für dich Geld auch ein Thema ist, wo du dir vorstellen kannst, potenziell das auch mit anderen zu organisieren, sag ich jetzt mal. Nicht teilen. Ne? Teilen ist ein Teil von, so möchte ich mein Geld organisieren. Es kann ja auch sein, also ich würde sagen, das Geld alles in einen Topf schmeißen, ist sozusagen vielleicht so eine für manche sehr radikale Variante. Ne? Also ich finde das eigentlich eine Umverteilung auf kleinstem Niveau, die ich auch sehr charmant finde, weil ich ja spreche auch viel um Ungleichheiten in dem Buch, wo es dann halt irgendwie um Einkommensunterschiede gibt, die im kleinen Kreise sozusagen ausgeglichen werden könnten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand habe, der irgendwie, keine Ahnung, 7.000 Euro im Monat verdient und ich krebse mit irgendwie 1,5 rum und kann mir langsam meine Miete nicht mehr zzahlen und wir haben irgendwie einen Kreis von, keine Ahnung, 5 Leuten, die alles in einen Topf schmeißen. Der Person, die 7.000 Euro im Monat hat, wird es wahrscheinlich nicht wehtun, wenn sie mir 500 Euro davon abgibt oder so. Ne? Könnte zum Beispiel ganz einfach gemacht. Ist für uns oft schwer vorstellbar, weil es ist ja unser sauer verdientes Geld. Aber das ist ein Teil, also ich habe das auch aufgemacht, weil es mir ja auch in dem Buch um eine bessere Form des Zusammenlebens geht und eine bessere Gesellschaft im Endeffekt, weil ich sehe als Familien oder das Kleinste, was wir miteinander machen, als Blaupause für unsere Gesellschaft. Also das fußt ja das Privates politisch, ne? So, und kann aber auch sein, dass du musst ja nicht so weit gehen und sagen, okay, wir schmeißen alles in einen Topf und verteilen um, sondern kannst ja auch erstmal anfangen zu sagen, hey, im Urlaub kennen das viele Leute, ne? Die fahren zusammen im Urlaub, schmeißen alles in einen Topf und dann wird gar nicht groß umgerechnet, jeder schmeißt irgendwie das Gleiche rein und wer dann am Ende wie was von Essen gekauft hat oder die Person hat mehr Käse gegessen als die andere Person hat sich davon Fleisch gekauft, obwohl ich jetzt gar nicht esse, ist am Ende meistens irgendwie egal. Ja. Ja, warum dann sozusagen so ein Experiment könnte man ja auch mal weitermachen. Mhm. Oder man könnte sagen, also für viele Feministinnen und Frauen könnte das auch ein wichtiges Thema, Frauen und nicht binäre Personen und alle meine ich damit eigentlich außer Cis-Männer. könnte das ja auch ein wichtiger Punkt sein, zum Beispiel zu sagen unter Freundinnen, ey, es gibt hier so ein Notfallfonds, den wir uns einrichten, wo jeder von uns 5.000 Euro reinschmeißt. Weil das haben wir irgendwie. Oder kann ja auch sein, dass es unterschiedlich ist, was da reinkommt. Ne? Aber sagen, das ist unser Notfallfonds und redet dann darüber miteinander, was bedeutet Notfall. Also ihr solltet schon auch über Details sprechen. Ja? Notfall könnte zum Beispiel sein, ich bin in einer richtig beschissenen Beziehung, habe ein Kind mit dieser Person und komme hier aber nicht mehr raus, weil ich einfach nicht, wie du es gerade gesagt hast, schlechter verdienende Person, komme nicht raus aus der Beziehung, weil ich wäre existenziell ruiniert. Ich könnte mir mein Leben nicht leisten. Ich wäre vielleicht, also ja, das können wir wirklich weiterspinnen, was da Schlimmes alles noch passieren kann, wenn ich kein Geld habe. Geld ist halt wichtig in unserer Gesellschaft. Also könnte ja so ein Notfallfonds von Freundinnen aufgebaut genau für sowas dienen und sagen, hey, da gibt es 20.000 Euro auf dem Konto. Du startest jetzt dein Leben neu mit diesem Kind und verlässt diesen Mann. Mhm. Das ist auch eine Variante, was ich machen kann. Oder ich kann sagen, ich mache dieses, wir zahlen alle im Monat 500 Euro auf dem Konto, weil wir ganz okay verdienen und können uns, oder wir zahlen auch unterschiedliches Geld auf dem Konto und wollen uns irgendwann mal, wenn wir 60 sind, gemeinsam ein Haus kaufen.
Ja.
Aber auch da redet auch dann darüber, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwie in 20 Jahren entscheide, ich möchte das nicht mehr. Mhm. Kann ich dann irgendwie da raus? Welche Vereinbarungen finden wir? Kann ich einen Anteil rausnehmen? Kann ich alles rausnehmen? Also diese Sachen kann man besprechen und muss man auch besprechen, bevor es später nämlich dann zu Schwierigkeiten kommt. Das kann man sogar vertraglich festhalten. Mhm. Gerade wenn es um Geld geht, ne? So, das kannst du alles auch, macht einen Vertrag, ja? Und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Wir denken nur darüber nicht nach, ne? Weil, also entweder mit Partner oder allein.
Ja, ja.
Und das ist auch wieder heteronormative Aktivität und paranormativ. Also ein paar Normen, so, ne?
Ich bin total für Verträge. Ich bin ein Juristenkind und die meisten meiner Probleme, wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen gearbeitet habe, waren der Art, dass es eben dieses Gespräch nicht gab und diesen Vertrag nicht gab. Und da rede ich mir inzwischen wirklich den Mund fusselig. Also lieber einmal hinsetzen und Klar, es ist unangenehm und niemand will dieses Gespräch führen, aber man erspart sich halt hinten raus schon viel Scheiße, wenn man einfach mal Sachen wirklich auch festhält und aufschreibt. Und jetzt sind wir irgendwie gerade schon so richtig gut drin im Bürokratiewahn. Mhm. Und ich glaube wirklich, eines der Probleme neben den mangelnden Vorbildern ist eben auch, dass wir gar nicht wissen, so erstmal, dass die Ehe eigentlich ein Vertrag ist, haben, glaube ich, die wenigsten Leute so richtig auf dem Schirm, wenn sie diese romantische Vorstellung davon haben. Aber man unterschreibt da ja auch einfach einen Vertrag mit dem Staat im Endeffekt. Und wenn du dich scheiden lässt, zahlst du ja auch quasi Strafe an den Staat dafür. Also das ist so interessant, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Und auch diesen Vertrag kann man ja entsprechend anpassen. Also auch da, ich bin super Team Ehevertrag, wenn man meint, man möchte das machen. Weil nur wenn du den Vertrag selber mitschreibst, kannst du dir auch die Klauseln so ausdehnen, dass sie eben auch so sind, dass sie für dich passen, so, ne? Aber du hast vorhin, glaube ich, schon die Vorsorgevollmacht angesprochen. Was gibt's denn noch so, was man irgendwie, wenn man seinen Shit halbwegs regeln will mit FreundInnen, woran muss man da überhaupt denken? Ich glaube, da fängt schon an, dass wir uns das gar nicht so richtig vorstellen können, was es da gibt.
Also genau, es ist leider, das ist auch ein großes Problem, was du ansprichst, dass sozusagen, also nicht nur Bürokratie, sondern auch einfach Gesetze auch eben sehr fokussiert sind auf Ehe und Kleinfamilie. Also das steht ja auch im Grundgesetz, steht es ja explizit drin, dass es besonders schützenswert ist und dass das wird auch von Konservativen stetig wiederholt, wenn es dann zum Beispiel so Vorhaben gibt, wie in Deutschland gab es ja dieses Vorhaben von der letzten Bundesregierung, eine Verantwortungsgemeinschaft einführen zu wollen, also ein neues Rechtsinstitut, was ich so schade, ich habe wirklich Hoffnung gehabt, denn also das, klar, da gab es viel zu bemeckern und es hätte noch viel toller sein können, aber es wäre doch so offen gewesen, dass man da hätte viel, viel Gestaltungsspielraum gehabt hätte. Und das fehlt tatsächlich und vieles wird eben Menschen leichter gemacht, wenn sie am Ende dann doch heiraten. Also ne, du kannst dann zum Beispiel dich krankenversichern lassen mit der anderen Person. Das gibt's für Freundinnen nicht. Es gibt auch nicht sowas, dass du die Rente dann irgendwie mitbekommst. Also es gibt so krass viele Bevorurteilungen der Ehe. Die muss man leider sagen, das gibt's alles in Freundschaften nicht. Also ganz kurz hatten sie das damals auch überlegt, das auch in der Verantwortungsgemeinschaft zu machen. Das wurde aber sehr schnell vom Tisch radiert, weil das wäre ja eine Gleichsetzung mit der Ehe gewesen. Das geht ja mal gar nicht. Dabei gab es durchaus schon Urteile vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland, die gesagt haben, das ist ja nicht eine Bevorteilung von anderen Konzepten, sondern wenn was gleich ist, ist es nicht gefährdet, ist sozusagen nicht der speziellen Status.
Das klingt aber auch schon, also wenn du das so hörst, denkst du dir auch so, also wie hart muss man irgendwie an was festhalten und verhindern, dass Leute überhaupt auf andere Gedanken kommen können, oder? Das steckt doch auch mit drin. Also ja. Das ist ja ein bisschen so wie bei mit der Ehe für alle, dass so, ja, wenn wir das erst legalisieren, da kann ja jeder kommen.
Ja.
So. Und ich meine, was ist passiert? Ja, okay, ein paar homosexuelle Menschen haben geheiratet. Also es hat jetzt nicht so sehr an allem gerüttelt, wie davor befürchtet wurde irgendwie. Ne?
Ja, also. Das ist halt, also Gisela Notz ist ja eine ganz bekannte Sozialtheoretikerin, Feministin, die auch die geschichtlich sehr versiert ist und die hat es ja auch wahnsinnig gut aufgearbeitet, wie gerade in Gründungszeiten der BRD diese konservativen Männer vor allen Dingen halt einfach so viel eingehegt haben, was da hätte vielleicht passieren können und sehr eben auf diese Bevorzugung der Ehe und der Kleinfamilie, das in das Grundgesetz so präsent zu schreiben, ist ein Ergebnis dieser Zeit. Da hatten halt sehr viel damals dann CDU-Politiker und aber auch KirchenvertreterInnen, also geradezu konservative Politiker und KirchenvertreterInnen hatten halt sehr viel Einfluss auf diese Formulierung. Und das Erbe, mit dem haben wir halt immer noch zu tun. Und es gibt ja leider auch gerade eine konservative Wende, würde ich sagen. Ne? Also bis rechte Wende in ganz auf der ganzen Welt. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was die an Bedrohung darin sehen. Weil wir nehmen ja niemandem was weg, wenn wir was anders machen.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe auch die Logik nicht. Ja, sollen die doch also wenn die möchten, können die gerne ihre Kleinfamilie machen, aber ich möchte doch gerne einfach so leben, wie ich möchte.
Ja.
Und ich möchte nicht, dass irgendwie mir jemand sagt, du musst aber diesen Weg gehen, weil sonst bist du absonderlich oder ich möchte gar nicht weiter ausmalen, was da noch irgendwie für Begriffe kommen, ne? So, aber naja, ich verstehe es nicht.
Na gut. Kann man natürlich wieder sagen, der Joker, Patriarchat, Kapitalismus.
Ja, klar. Das ist ein Aufrechterhalten von Machtverhältnissen. Ja, das ist es, genau.
Ja. Und gibt es Möglichkeiten, wie man irgendwie um so einen Bürokratiewust rumkommt und sich trotzdem in eine Art Verbindlichkeit absichert, auch mit Menschen, die wir nicht heiraten?
Ja, ich glaube, also ich möchte da nochmal ganz, ganz, ganz doll die persönliche Entscheidung in den Vordergrund stellen. Ich fand das so beeindruckend. Ich habe wirklich bei einigen InterviewpartnerInnen, mit denen ich gesprochen habe, gerade die in den Co-Parenting-Situationen nicht die biologischen Eltern sind und die ja wirklich die Arschkarte, muss man sagen, gezogen haben, weil die könnten ja immer, also sie haben einfach keine Rechte gegenüber dem Kind. Selbst alles, was du versuchen kannst mit Vollmachten ausstellen und so weiter, das ist damit kommst du im Alltag irgendwie so durch, kannst auch mit dem Kind mal zum Arzt gehen, die Schule weiß Bescheid, alles und alles okay soweit. Aber der Staat würde dich niemals anerkennen. Also wenn es hart auf hart kommt, bist du nicht die Mutter dieses Kindes. Und ich fand es beeindruckend, wie die Personen, mit denen ich gesprochen hatte, trotzdem gesagt haben, für mich, ich habe mich irgendwann für diesen Weg entschieden. und es gibt für mich auch gar kein Zurück mehr und das ist mein Kind, weil ich die Entscheidung getroffen habe. Und jetzt bin ich, also hier haben sich auch, eine Person sagte zu mir, ich habe damit auch andere Lebenswege abgewählt.
Ja.
Und das ist eine persönliche Entscheidung gewesen, die die Person getroffen hat. Weil sie könnte natürlich sagen, ah ja, jetzt will ich doch auch mal mein eigenes Kind haben und irgendwie will selber Mutter werden und jetzt so, jetzt verlasse ich die und suche mir irgendwie eine eigene, also einen Typen oder einen, weiß nicht, wie auch immer, mit dem Menschen ich dann irgendwie ein Kind haben kann. Das hat sie, die Person einfach nicht gemacht, sondern gesagt so, nee, ich habe mich dafür entschieden. Darüber hinaus gibt es natürlich Möglichkeiten über Verträge. Es gibt Vorsorgevollmachten in alle möglichen Ecken. Da würde ich aber, weil ich da auch keine Juristin bin und nicht so versiert, würde ich auch sagen, geht zu einer Rechtsberatung. Lasst euch irgendwo. Es gibt wirklich in allen möglichen Städten, das sind dann vielleicht eher die queeren Zentren, die da eh schon sehr viel informierter sind, weil das die Lebensbereich von diesen Menschen ja viel, viel eher auch interessiert, weil es da schwierig ist, aber die werden euch auch weiterhelfen können, wenn ihr mit FreundInnen irgendwie was machen wollt, weil das ja auch schon nicht mehr so heteronormativ ist. Again.
Again. Das finde ich besser. Wir kommen nicht raus. Aber ja, ich finde es auch. Ich habe mir das, also ich muss ganz viel dran denken. Ich hatte Ende Dezember eine kleine OP, also nichts Wildes, aber ich fand das eigentlich ganz cool. Beim Krankenhaus, da musste ich am Anfang halt auch so ein paar Formulare ausfüllen. Ich habe im Zuge dessen, weil ich wirklich top organisiert sein wollte, habe ich auch so Sachen wie, genau, Vorsorgevollmacht. Ich habe mal ein Testament geschrieben. Ich kam mir so sehr Robin Hood-mäßig vor, weil ich mir dachte, du bekommst das. Das war eigentlich total schön. Auch wenn es, also Leute auch ein bisschen übertrieben fanden. Aber ich will irgendwie Sachen gut regeln. Mhm. Und ich fand das cool, man konnte auf das Formular einfach schreiben, okay, diesen Personen sollen Informationen gegeben werden. Und die haben dann ein Passwort bekommen, das sie dann nennen mussten. Und das war gar nicht mehr so, weil rein rechtlich ist es ja immer nur der Ehemann, die Ehefrau, Eltern, Familie, whatever. Und da war das schon ein bisschen breiter gedacht und das hat mir irgendwie total gut gefallen. Und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich so richtig drüber nachgedacht habe, wer kümmert sich denn um mich? Und ich glaube, aber auch für viele Leute ist das so, wir denken, wir gehen irgendwie so individualisiert durchs Leben, bis dann irgendwas ist, so, ne? Und wo es dann, abgesehen von vielleicht Sorgearbeit wegen Kindern, auch wirklich relevant wird, ist ja im Alter, oder? Ja. Und du hast ja, ich glaube, du hast sogar deine Diplomarbeit oder Doktorarbeit geschrieben. Doktorarbeit. Deine Doktorarbeit zum Thema, erzähl selbst, was passiert im Alter?
Naja, also ich habe zum Thema Demenz geforscht und habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben. Übers Pflegeheim und irgendwie Handlungsstrategien, die Pflegekräfte haben. Das führt jetzt zu weit, das ist irgendwie gar nicht so relevant. Aber was ich gemerkt, ich habe ja wirklich lange zum Thema Altern, der Gesellschaft, Demenz, zivilgesellschaftliches Engagement, um diese Pflegekrise irgendwie zu bewältigen, gearbeitet. Und ich fand es jetzt ganz schön bei dem Buch so, weil ich danach dann mich irgendwann ja dem Online-Dating und den Beziehungen und den Vielfalt von Beziehungen gewidmet habe, dass irgendwie, ich habe das schon irgendwie von Anfang an auch sehr zusammengedacht, auch wenn mich immer Leute komisch angeguckt haben. Mhm. Weil für mich macht es total Sinn, sehr früh darüber nachzudenken, wie ich meine Beziehungen eigentlich gestalten will, wie ich mein Leben gestalten will, um eben nicht, also weil ich habe wirklich Menschen gesehen und interviewt, der ist alles weggebrochen, ja, da war niemand. Mhm. Da war dann irgendwie ein demenzkranker Mann, der von seiner Ehefrau gepflegt wurde und die hatten, ja, also klar, die waren froh, wenn da mal eine Pflegekraft vorbeikam und eine ehrenamtliche Betreuerin oder so, aber sonst war das wirklich einfach richtig, richtig schwer für die zu zweit. Kinder gab es auch nicht irgendwie oder die waren nicht mehr in der Nähe oder die haben sich nicht gekümmert, weil das ist ja auch ein Irrglaube, dass viele denken, ja, ich habe ja Kinder, die werden sich dann kümmern, ja, die wohnen dann halt irgendwo da und da. Wir müssen uns schon selber irgendwie überlegen, wie wir das irgendwie miteinander im Alter auch gestalten, also wo gehen wir eigentlich hin? Aber selbst, wir müssen ja nicht mal ins Alter gucken, ne? Also selbst wenn man eine Krankheit oder eine Verletzung auch in jungen Jahren hatte, ich habe mir den Fuß gebrochen in der Corona-Pandemie, ja, im Mai 2020. Alles war geschlossen, Lockdown. Ich hatte Krücken, ich konnte nicht in den Supermarkt gehen. Ich war super, also das war so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, wie angewiesen ich eigentlich bin, dass andere Menschen für mich sorgen, ja. Und sowas kann immer passieren, ja. Es muss nicht erst im Alter sein. Aber ich würde sagen, gerade im Alter wurde dann ja sowieso auch ein bisschen der Kreis um einen rum dünner wird, weil nun mal, ja, also wir werden sterben. Das ist endlich unser Leben auf dieser Welt. Und wir müssen uns auch mit den Themen Tod und Sterben irgendwie auseinandersetzen, auch wenn das niemand so gerne macht. Aber ich glaube, es ist gut, das nicht zu spät zu machen und nicht zu weit auf die lange Bank zu schieben, weil das, was wir jetzt an Ground sozusagen bauen, den Boden, den wir jetzt gestalten, der kann uns schon auch tragen. Und wenn der eben nicht nur auf einer Beziehung fußt oder auf einem Menschen, der, wie dieses Beispiel von diesem Paar, ne, der, wo dann niemand mehr ist, dann ist das wirklich, ja, ein hartes Leben am Ende des Lebens.
Ja, wobei ich finde, man muss auch sagen, ist auch nie zu spät, einfach nochmal neue Leute kennenzulernen.
Auf jeden Fall. Aber mit Demenz ist es wirklich, ja, okay. Also ich habe ja damals nicht nur Interviews geführt, sondern ich war ja so in einer Kooperation mit der Diakonie und wir haben wirklich so Praxisprojekte begleitet. Wir haben versucht, das nannte sich Circles of Support. Das hatten wir irgendwie aus England, also die UnterstützerInnenkreise, und haben wir versucht, sozusagen Zivilgesellschaft, die professionelle Ebene, also ambulante Pflege und die Familien irgendwie sozusagen zusammenzubringen. Es war wirklich nicht einfach. Also weil ja, ich glaube, das ist halt was anderes, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren und mit Menschen mit Demenz umzugehen, als wenn ich eine gewachsene Beziehung habe. Und viele haben, mit denen ich gesprochen habe, bedauert, dass irgendwie bestimmte Freunde nicht mehr da waren. Mhm. Die vielleicht hätten irgendwie, also natürlich weiß man nicht, wie sich eine Demenz äußert, ne? Erkennt sie dann überhaupt noch eine Person? Aber manche haben es halt schon und haben dann irgendwie nochmal Schach gespielt mit einer Person. Also, ne? Und das kann, also es muss ja nicht sozusagen die körperliche Pflege sein. Das schreibe ich ja auch im Buch. Das ist gar nicht der Punkt, ne? So, sondern es geht um die Alltagsgestaltung. Wer ist eigentlich da? Wer kann mich auch mal in den Arm nehmen? Wer kann auch mal für ein Gespräch da sein? Wer kann auch mal den Müll runterbringen?
Ja.
Oder die Lampe austauschen, weil ich das nicht mehr hinkriege, weil ich da oben nicht mehr hinkomme mit der Leiter. Mhm. Ja, das sind die Dinge, die irgendwie auch schon total helfen.
Ja, und du schreibst ja auch, jeder denkt dann erstmal an die Oma, aber an den Nachbarn denkt irgendwie niemand. Ja. So, ne? Und das finde ich so einen wichtigen Punkt, darüber habe ich ganz viel nachgedacht, weil genau, eben, es werden auch Menschen um einen rum alt. Und ja. Auch da, wenn man selber das Dorf sein will, kann man auch einfach mal selber Hilfe anbieten. Mhm. So.
Ja, zum Beispiel mal für jemanden einkaufen. Also ne, wenn man selber eh einkaufen geht, mhm, und man sieht, da ist irgendeine Person, die ist vielleicht auch schon gebrechlicher oder fällt schwer. Man sieht es ja, wie das Menschen schwer fällt. Irgendwie mit, also klar, nicht einfach machen, sondern erstmal anbieten und fragen, weil natürlich hat es auch was mit unserem autonomen sein wollen zu tun, vielleicht auch im Alter noch Sachen selber hinzukriegen. Ne? Das kann auch quasi die Eigenständigkeit übergehen. Das sollte man jetzt nicht machen, ne? So wie eine blinde Person über die Straße führen, obwohl die gar nicht auf die andere Seite wollte. Ne? Das ist jetzt nicht so förderlich.
Aber ich kenne zum Beispiel eine Person über 70, die wohnt im 5. Stock und kommt dann auch selber super hoch ohne Lift und alles. Also gibt keinen Lift. Aber die stellt einfach ihre Einkaufstasche unten, ja, in den Flur. Und wenn die dann jemand sieht, der hochkommt, der weiß, okay, trage, ja, ich hier hoch. Das ist so einfach.
So einfach kann es sein.
Ja, ja, genau. Wollen wir schon so einen salbungsvollen Schluss finden? Oder gibt's was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wo du sagst, das ist aber auch wichtig?
Naja, ich, also tatsächlich vielleicht nur noch diesen Punkt über die, also ich habe sehr viel über Alltag nachgedacht in dem Buch natürlich auch. Mhm. Also, ne, das, ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen der Schlüssel zu einer Veränderung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen, dass wenn wir Freundinnen mehr in unseren Lebensmittelpunkt auch holen wollen, müssen wir auch über gemeinsame Alltagsmöglichkeiten nachdenken. Mhm. dass sie nicht immer nur so ein Bonus sind oder hier mal treffen oder da mal treffen, sondern die Frage ist, was das sein kann. Ne? Aber das muss man einfach gemeinsam besprechen. Da gibt es jetzt auch keinen, das könntet ihr machen. Also ja, klar, ihr könnt, in dem Buch stelle ich ja vor, ihr könnt Geld teilen, ihr könntet Vorsorgevollmachten teilen oder unterschreiben lassen voneinander, ihr könnt zusammen wohnen, ihr könnt zusammen Kinder kriegen. Aber es kann auch, weiß ich nicht, es kann auch sein zu sagen, jeden Mittwoch treffen wir uns abwechselnd bei dir und bei mir und kochen zusammen, weil wir müssen sowieso essen.
Ja, ja.
Warum machen wir das jeweils in unseren Wohnungen? Ich meine, ein Aspekt, der nicht unrelevant dabei ist, es geht halt auch manchmal nicht so einfach, zu jemandem einfach mal schnell hinzufahren.
Mhm.
Also räumliche Distanzen sind natürlich auch eine Herausforderung für so eine gemeinsame Gestaltung, gerade von Alltag. Ne? Das heißt, man muss sich da irgendwie gut überlegen, gibt es andere Möglichkeiten, wie wir das machen können? Also gibt es auch ein Umeinander sorgen über eine Distanz? Das kann ja auch gehen.
Mhm.
Indem ich zum Beispiel nicht einfach sage, nee, deine Sorgen will ich mir jetzt gerade nicht anhören.
Ja.
Ich habe eigentlich gerade einen so stressigen Job irgendwie zu verrichten, dass ich brauche den Abend irgendwie für mich. Sondern nein, dann auch zu sagen, hey, ruf mich an, wenn du es brauchst, mitten in der Nacht. Wen rufe ich eigentlich um 3 Uhr in der Nacht an?
Mhm.
Wenn es mir richtig scheiße geht. Diese Frage sich zu stellen. Zum Beispiel. Das gehört auch zum Alltag. Die erste Person in der Regel, wenn wir verpartnert sind, ist also oder unsere Herkunftsfamilie oder wenn wir zu denen Kontakt haben oder unsere verpartnerte Person, wenn wir die haben. Leute, die gar nichts davon haben, müssen es meistens erledigen, es meistens allein. Ne?
Ja.
Und das muss nicht sein. Also wir können auch Menschen fragen, darf ich dich, sag mal, hast du Lust, mein Notfallkontakt zu sein, wenn es mir richtig scheiße geht. Oder ich habe gerade eine schwierige Zeit. Ich brauche ab und zu mal einfach jemanden, der sagt so, ey, alles ist gut, du musst keine Angst haben, ich bin da. Das reicht auch schon, wenn ich am Telefon, also kann reichen, muss nicht. Das kann schon eine Form der Fürsorge sein.
Ja.
Und des verbindlichen Miteinanders.
Und ich finde es auch so schön, wenn man einfach Alltag teilen kann, anstatt sich so alle 3 Monate mal bei einem Abendessen zu updaten, so ist mein Leben. Also wie viel cooler ist es, wenn man einfach Leben auch miteinander haben kann. Also ich bin total Freundin von, okay, komm, wir gehen zusammen auf den Markt oder solche Sachen.
Ja, ja zusammen einkaufen einfach.
Ja, genau.
Muss ich nicht irgendwie alles alleine machen, wenn sie es irgendwie organisieren lassen, ne? Wenn es nicht super aufwendig ist. Aber auch das muss ich ja nicht immer alles mit einer Person machen. Da ist eine Freundin, die wohnt 5 Minuten von mir, mit der kann ich halt einkaufen gehen, mit der anderen koche ich einmal im Monat, weil dann nehme ich den Weg auf mich oder mit der Person mache ich halt irgendwie mindestens einmal im Jahr Urlaub. Klar, ist jetzt nicht super Alltag, aber es ist trotzdem eine gemeinsame Aktivität so und nicht nur, und da muss man ja manchmal auch Schwierigkeiten und Herausforderungen bewältigen.
Ja. Es war noch ganz andere Frage, aber du bist, glaube ich, in deinem Buch gar nicht so sehr jetzt auf die Geschlechterunterschiede eingegangen, was Männer und Frauen und natürlich alle anderen, aber jetzt, wenn wir jetzt gezielt bei diesen Stereotypen bleiben, hast du das Gefühl, Frauen tun sich leichter in sowas als Männer?
Ja, ich würde schon sagen, also was Friedrich Merz gesagt hat, Männer sind die besseren Netzwerker, das stimmt auf jeden Fall nicht für persönliche Beziehungen. Es gibt natürlich Studien, die das für heterosexuelle Paarbeziehungen zeigen. Also Freundschaften gibt es einfach zu wenig Infos. Aber auch da, ich kenne eine Studie, die gezeigt hat, dass heterosexuelle Männer sich eher dazu tendieren, Freundschaften zu vernachlässigen, wenn sie sich verpartnern, als heterosexuelle Frauen.
Mhm.
Also es gibt so Hinweise, die darauf hindeuten, dass das irgendwie nicht so gut können. Aus meiner Arbeit, meiner praktischen Arbeit, nehme ich wahr, dass ich viel mehr Flinter-Personen, also Frauen, nicht-binäre Personen habe, die sich damit auseinandersetzen, als Cis-Männer. Was ich schade finde, weil das Thema geht die genauso an und das hat aber auch was mit dem Thema Männlichkeit zu tun und ich denke mir gleichzeitig ist es auch eine Aufgabe von Männern.
Ja.
Diese Männlichkeiten irgendwie so zu reflektieren und Sorge mehr, also nicht nur über Männlichkeit zu reden, was sie nicht sein soll, sondern darüber zu reden, was Männlichkeit sein soll.
Ja.
Nämlich Fürsorge.
Ja.
Also als großes Thema von Männlichkeit, das auch als Thema von Männern aufgegriffen werden müsste. Aber ja, das führt dann dazu, dass mein Buch wahrscheinlich wie auch alle Bücher in diesem Bereich eher von Frauen, nicht-binären Personen gelesen werden.
Die sind ja auch, ich glaube, 80% der BuchkäuferInnen sind ja Frauen generell. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist immer gegeben, vor allem wenn es dann auch noch eine Frau geschrieben hat. Das ja. ist ja ein Frauenbuch.
Ja, genau, ein Frauenbuch.
Ich glaube, ich finde, ein schönes Schlusswort ist eine Stelle aus deinem Buch. Mal jetzt diese Cringe-Sache, wo ich Autorinnen ihren eigenen Text vorlese.
Ja, sehr schön.
Familie ist ein Tun, ein Handeln, eine Entscheidung für ein gutes und auch ein besseres Miteinander. Ein Miteinander, das Menschen Raum bietet, Dinge anzusprechen. Ein Miteinander, das sich auszeichnet durch die Bereitschaft, gemeinsam an Veränderungen zu arbeiten. Ein Miteinander, das geprägt ist durch ein gegenseitiges Vertrauen. Ein Miteinander, mit dem sich möglichst alle wohlfühlen.
Sehr schön.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Liebe Andrea, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sag doch mal, wo dich die Menschen finden sollen im Internet und dein Buch. Und hier ist der Raum, wo wir schamlose Selbstpromotion noch
ja, machen. Einfach www.andrea-neverla.de. Da kommt ihr zu meiner Autorenseite, aber auch da gibt es auch einen Link zu meiner Beratungsseite. Also wer Lust hat, ich begleite natürlich Leute auch in ihren Beziehungsgestaltungen, sowohl heterosexuelle Paare, die sagen, sie möchten gerne mehr andere Menschen irgendwie reinholen, aber ihnen fällt es schwer, was auch verständlich ist, viel Arbeit. Oder auch FreundInnen, die sagen, sie wollen ihr Leben mehr miteinander gestalten. Da arbeite ich mit genau Personen.
Ich bin mir sicher, das war sehr, sehr gut und bin sehr froh, dass du heute hier warst. Danke auch fürs Zuhören an euch. Schickt die Folge gerne jemandem weiter, der auch ein bisschen mehr über seine Beziehungen nachdenken könnte und gibt uns natürlich sehr, sehr viele Sternchen auf der Podcast-Plattform. Auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.